Hallo, liebe Fotopodcasterinnen und Fotopodcaster. Eines der absoluten Highlights der Fotopia war und ist das Interview mit Markus Lanz, durchgeführt von Christian Popkins, dem Kurator und Artistic Director der Fotopia 2022. Dieses haben wir für euch mit einem Richtmikrofon aufgenommen, speziell um euch auch ein bisschen Atmosphäre zu bieten. Dadurch möchten wir darum bitten, die Nebengeräusche der Drohnen-Area bitte ab und an zu entschuldigen, denn diese waren nicht zu vermeiden. Aber so habt ihr auch das Gefühl, als wärt ihr live dabei gewesen. Von daher viel Spaß beim Zuhören. Eine Abmoderation wird es nicht geben, denn das Interview soll einfach wirken können. Die Fotos dazu haben wir mit eingepflegt. Das heißt, ihr könnt sehen und hören. Viel Spaß.
Dankeschön. Sind Sie mir dankbar? Oh, da ist jetzt aber Druck aufgebaut worden hier, ne? Schon gemerkt. Ich setze mich mal hier, ja?
Ganz kleines bisschen.
Ganz kleines bisschen. Aber mein Tag ist gerettet. Sie sagte gerade so nebenbei, der junge Mann. Das gefällt mir natürlich sehr, ja. Das ist. Was möchtest du trinken?
Lieber Markus, wir freuen uns alle unglaublich, dass du heute bei uns bist.
Von mir auch.
Zu Gast bist und. Ich habe natürlich ein bisschen Hintergrundrecherche gemacht, nicht so richtig viel, aber man kennt dich ja eigentlich, jeder glaubt dich ja eigentlich zu kennen.
Und das ist gut formuliert, so muss man das sagen, genau.
Eine Sache gelesen, steht bei Wikipedia, ist jetzt auch nicht unbedingt so wahnsinnig kompliziert, aber da steht drin, wir haben mehrere Schnittmengen. Die erste Schnittmenge ist, wir spielen beide Klavier.
Okay, du wahrscheinlich gut, ich
nein,
schlecht.
Nein, gar nicht. Aber zumindest, ich habe schon immer gemerkt, die Fotografen, die besonders gut sind, die haben auch einen Sensus für Musik. Weil Fotografieren hat ja auch ein bisschen was mit Taktgefühl und so ein bisschen was mit Rhythmus zu tun. Aber deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Markus auch Klavier spielt. Und die zweite Schnittmenge, und da hast du mir natürlich jetzt genau mein Intro genommen, aber die zweite Schnittmenge ist die Fotografie. Und deswegen bist du heute hier. Ich weiß nicht, sie haben garantiert schon Markus' brillante Dokumentationen im Fernsehen verfolgt. Und um ehrlich zu sein, ich habe die vor einem halben Jahr abends irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Und da habe ich, oder vom Dreivierteljahr war das, glaube ich.
Mit Amerika, ja.
Mit Amerika, genau. Und da habe ich gedacht, der muss auf die Fotopia, unbedingt. Und wir kannten uns noch gar nicht. Und ich habe einfach mal angerufen. Und jetzt ist er hier. Und das ist so mein persönliches Highlight für heute, dass du heute da bist. Wir machen keinen Tech Talk. Fangen wir am Anfang an. Kannst du dich noch ungefähr dran erinnern, an deine erste Kamera und an dein erstes Foto?
Tatsächlich ja. Ich habe gerade gestern Abend in der Leishalle haben wir Grönland und Arktis mir da gezeigt. Das war ein schöner Abend. Und dann taucht man ja so ganz tief ein in diese Welt der Fotografie. Und ich habe mich gefragt, wann war das erste Mal, dass ich wirklich diesen Wunsch in mir gespürt habe, wirklich etwas fotografisch festzuhalten. Ich sage dir genau den Moment. Es war ein winzig kleines Dorf am Rande der Zivilisation in Ostgrönland mit Namen Tinitekila. Da leben 80 Menschen und ungefähr 200 Hunde. Und wir hatten eine fürchterliche Nacht davor. Wir waren ewig lang, stundenlang über so einen Gletscher gezogen. Es hatte sehr viel geschneit, die Hunde waren immer sehr erschöpft. Und wir sind zu Fuß gelaufen, über viele, viele Stunden und viele Kilometer, kamen in die Nacht rein, standen dann irgendwann so bei gefühlt minus 20, 25 Grad auf so einem Gletscher. Und es glitzerte, es war unvorstellbar schön, weil der Vollmond plötzlich aufging über diesem Gletscher. Und wir liefen weiter und waren völlig am Ende und auch durchgeschwitzt. Ich habe damals alles falsch gemacht, was man in der Arktis falsch machen kann. Und plötzlich schlugen die Hunde an und wurden unruhig. Und wir gingen näher und weiter und plötzlich sehen wir im Schnee solche Dinger. War gerade ein Eisbär durchgelaufen. Also gerade kurz davor. Es war sehr gefährlich, weil wir keine Waffen dabei hatten. Ich habe dann hinterher erfahren, dass Eisbären nicht an grönländische Huskies rangehen, weil sie sich das nicht trauen. Die werden auch gezielt darauf trainiert. von der richtigen Seite anzugreifen. Eisbären attackieren meistens mit der linken Pranke. Und wenn sie die rechte heben, weißt du, er sagt nur guten Tag. Ja, das ist so grob die Idee. Ja. Ich habe es nie ausprobiert, weil ich nie herausfinden wollte, ob auf den Satz, der will nur spielen, möglicherweise der Satz, das hat er noch nie gemacht, folgt. Ja. Insofern habe ich das mal lieber stecken. Aber das war die Situation. Und wir kamen da an und kamen in diesem Dorf morgens um 3 an, völlig erschöpft, völlig ausgelaugt, fix und fertig. Und es kam der Dorfvorsteher und hat uns das Badehaus geöffnet. Da gibt es ein Badehaus für alle. Da zahlst du Geld und dann darfst du duschen. Und es war die schönste, beste, warme Dusche meines gesamten Lebens. Ja. Also ich habe sozusagen die deutsche Gasmangellage schon mal ein bisschen vorweggenommen, ja, an dem Abend. Und ein Gefühl dafür entwickelt, was in diesem Winter auf uns alle zukommen könnte. Und am nächsten Morgen, und jetzt kommt der Moment, ja, ich habe jetzt gerade langen Anlauf genommen, aber wir sind in Gedanken jetzt schon in Ostgrönland. Du musst dir vorstellen, dieses kleine Dorf, es ist alles tief verschneit. Es ist dieses Zwielicht, dieses bläuliche, kalte Licht. Ich schaue auf diesen Fjord hinaus. Es sind dort diese riesigen Eisberge. Ich sehe im Hintergrund, da hinten, wo dieser Container steht, da ist das Inlandeis, 3000 Meter dickes Eis, das dort abfällt. Und ich trete raus und es knirscht einmal unter meinem Schuh und plötzlich heben sich überall so kleine Schneehügel. Und zwar die Hunde. Die haben sich einfach einschneiden lassen. Und dann schüttelten die sich den Schnee so aus dem Pelz und hockten so da, so noch völlig verschlafen, so wie ich auch, und guckten so auf diesen Fjord hinaus. Und da dachte ich so, dieses Foto musst du jetzt machen. Und dann fragte ich meinen Freund Rudi, der dabei war, Kameramann, Dokumentarfilm aus Südtirol, Rudi, welche Kamera brauche ich, um das cool zu fotografieren? Und Rudi fing dann an zu erzählen und so, ich habe nichts verstanden. Aber das war der Moment und da ging das richtig los. Und dann habe ich mich aber wirklich reingekniet und mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Das ist ungefähr 25 Jahre her.
Und die Fotografie hatte ich ja Gott sei Dank nicht losgelassen.
Nee, gar nicht, weil für mich war Fotografie weniger, es ist interessant, dass du das mit der Musik erwähnst, aber eigentlich, Fotografie war für mich eigentlich immer nur sozusagen die, eine andere Seite der Medaille, eine andere Seite, um Journalismus zu begreifen. Und das war auch der Grund, warum wir für diese Ungeschminkt-Reihe, ja, ich habe 2016 haben wir angefangen, diese Dokumentation zu drehen, diese Amerika-Reportage, die erste Amerika ungeschminkt. Und damals kam die Idee auf, von mir ins Spiel gebracht, Schwarz-Weiß-Fotos einzubauen, Stills. Und jetzt musst du wissen, du hast es mit Fernsehleuten zu tun. Also wenn du Fernsehleuten versuchst zu vermitteln, dass da jemand die Idee haben könnte, die Bilder anzuhalten. Also die Bilder, die bei uns immer laufen, ja, anzuhalten, dann kriegen die Schnappatmung, drehen die völlig durch. Und wenn du ihm dann noch sagst, übrigens pass auf, ich würde dir nicht nur gerne anhalten, ich würde dir auch noch die Farbe wegnehmen, dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr zur Arbeit zu kommen. Ja? Das ist sozusagen, das ist der ultimative Tabubruch. Also warum sollte man Fotos zeigen, wenn man noch Video hat? Und warum sollte man den Fotos, Entschuldigung, ich spuck schon rum hier, auch noch die Farbe nehmen? Ja? Das verstehen die nicht. Ich hatte mir das aber überlegt, weil die Fotografie so mag und ich bin fest davon überzeugt, dass es bestimmte Dinge gibt, Gesichtsausdrücke dann vor allen Dingen gibt, die ich dann in Amerika viel gesehen habe, wo es dann darum ging, diesen Schmerz festzuhalten, den viele Leute dort mit sich rumtragen. Wirklich Schmerz. Diesen Schmerz zeigt dir kein Video, das zeigt dir nur ein Foto. Und das war der Grund, warum wir das gemacht haben. Und dann war es ein großer Erfolg. Ich weiß noch, für die erste Reportage kann man sehen, in der Mediathek Amerika ungeschminkt 2016, da haben wir sozusagen dieser Stimmung nachgespürt und versucht zu verstehen, warum jemand wie Donald Trump möglicherweise ins Amt kommt. Und als wir das abgeschlossen hatten, war uns allen sehr klar, der Typ hat eine echte Chance. Das wussten wir. Ich weiß noch, ich kam zurück und die Leute fragten mich immer wieder, wer wird denn jetzt Präsident? Wird doch Hillary. Und ich sagte, ich glaube nicht. Und so ist es dann gekommen. Und diese Reportage damals hatte, glaube ich, 150 Schwarz-Weiß-Fotos drin. 100, 80, vielleicht nur 80, sowas. Jedes Foto wurde gekämpft auf dem Lerchenberg. Und dann machten wir Teil 2, da waren schon 150, dann waren wir in Kuba, da waren es 250 und so ging das sukzessive nach oben, weil plötzlich bei den Zuschauern interessanterweise ein totales Interesse an diesen Schwarz-Weiß-Fotos entstanden ist. Und das fand ich spannend und gab mir sozusagen recht Und ich war mir da immer sicher, dass das funktionieren würde, aber das ist sozusagen die Idee dahinter.
Keine Sorge, wir haben jetzt nicht 250 Schwarz-Weiß-Fotos. Wir haben uns auf ein paar wenige beschränkt. Und ehrlich gesagt, ich habe die großartige Möglichkeit gehabt, aus deinem reichen Fundus aussuchen zu dürfen. Und ich habe einige Bilder ausgewählt. Und über die würde ich jetzt gerne mit dir kurz sprechen.
Ich bin so total gespannt, was ihr da ausgesucht habt. Ich hätte wahrscheinlich ganz andere Bilder gesucht. Und weißt du, was das Interessante ist, Christian? Alle, wie wir hier sitzen, ne? Fotografie. Du gibst jetzt jedem Menschen hier die gleiche, exakt gleiche Kamera in die Hand.
Ja.
Mit dem exakt gleichen Objektiv, sagen wir 35 mm Festbrennweite. Du sagst, pass auf, das ist die Blende. Ich würde sie ganz aufmachen. 2.0. Und das ist die Verschlusszeit. Und jetzt macht man ein Foto. Und wir sitzen hier und ich schwöre dir, jeder von uns hier würde ein anderes Foto machen.
Absolut.
Jeder sieht in derselben Situation etwas anderes. Und das ist das Spannende an Fotografie.
Und das Schöne und warum ich mich besonders freue, dass du da bist, ist, du vereinst, du bringst das Beste aus beiden Welten mit, aus dem Film und aus der Stillfotografie. Wir machen ja bei Fotopia nicht nur Stillfotografie, wir machen ja auch Reels und Insta und Filme und das wird ja jetzt alles, geht jetzt erst richtig los. Deswegen ganz kurz, bevor wir zum ersten Bild kommen, noch die Frage, hast du eigentlich ein Favorite oder sind beide Kinder deine Lieblingskinder?
In Bezug auf was?
In Bezug auf die Möglichkeit, sich auszudrücken, eine Message rüberzubringen, was ist...
Du meinst das zwischen Video und Fotografie, oder?
Zwischen Video und Stillfotografie,
ja. Nee, also meine große Liebe ist Stillfotografie. Das hat mehrere Gründe. Es hat nicht zuletzt, auch so ehrlich muss man sein, auch technische Gründe. Ne? Arbeit ja oft damit mit sehr, sehr guten Dokumentarfilmern zusammen. Und das ist auch immer ein großes Vergnügen, wenn du einfach... und das ist eigentlich das, was ich als das große Privileg auch an dem Punkt meines Berufslebens empfinde, dass das wahrhaft große Privileg ist, dass ich das Glück habe, immer mit den Besten arbeiten zu können. Weißt du, was ich meine?
Absolut.
Also wenn wir jemanden für Regie brauchen, dann ist es nicht irgendjemand, sondern einer, der es kann. Und wenn einer filmt, ein Kameramann, dann ist es einer, der es wirklich kann. Und da hatten wir großartige Beispiele. Und wenn du Reportage machst, dann war ich jetzt zum Beispiel immer mit Silke Gondorf unterwegs, eine herausragende Autorin, die nochmal einen anderen Blick auf die Welt hat. Und wenn du das zusammenbringst, wenn das funktioniert, dann kann daraus sozusagen was entstehen, das etwas ist, von dem ich sagen würde, eins und eins ist dann drei. Ja, so muss es sein.
Und bei den Fotos bist du dann ja quasi der Skriptschreiber, der Drehbuchschreiber.
Genau. Nervt die auch damit und so. Markus, wir müssen drehen, leg mal die Kamera weg, wir müssen drehen, komm jetzt, beeil dich, all die Texte.
Und dass dabei diese Fotos jetzt rausgekommen sind, fangen wir mit dem ersten Foto an.
Ja, was ist das? Oh, ja.
Wir haben das Foto ausgesucht, auch für die Billboard-Kampagne hier in Hamburg. Mich hat dieses Foto ergriffen. Man kann sich dem Foto schlecht entziehen. Erzähl doch mal was über den Mensch.
Also es sind alles immer Querformate, ne, weil wir es fernsehgerecht machen müssen. Das ist sozusagen die einzige Einschränkung. Ich habe das natürlich auch in Hochkant. Das war an einem Sonntagmorgen, kurz vor dem Abflug. Lukas, der hier wo steht, der immer mit mir unterwegs ist, er erinnert sich sehr genau daran. Wir haben uns einfach aufgemacht gegen den Rat von Sicherheitsleuten und so weiter, in einen sehr schwierigen Park in Atlanta, in Georgia war das. Und ich wollte mit diesen Leuten ins Gespräch kommen. Und das ist ja jetzt hier klassische Reportagefotografie. Ne? Das, was Lorenz vorher gezeigt hat, übrigens sensationell, gut, sensationell, hat mich extrem beeindruckt. Aber das ist inszeniert, sehr genau überlegt. Das muss schnell gehen. Diese Leute haben auch nicht das Bedürfnis, fotografieren zu werden. Der möchte das ja gar nicht.
Nee, klar.
Eigentlich.
Nee, klar.
Das heißt, ich komme mit ihm ins Gespräch, weil auch diese Leute haben eine Würde. Das war ein Obdachloser in einem Park in Georgia. Und man muss den Leuten immer sehr genau erklären, wer man ist, was man vorhat und sie dann auch darum bitten, irgendwann mal vielleicht ein Foto machen zu dürfen. Viele lehnen auch ab. Und dann lässt man es auch einfach bleiben. Aber er hat zugestimmt, er war mal Musiker und ist gestrandet in diesem Park in Atlanta. Und da kam so diese Morgensonne so rein das sieht so irgendwie fast verträumt und schön aus, gerade wenn du das Originalfoto siehst mit diesem warmen Licht. Aber in seinem Leben ist nichts warm und schön, einfach gar nichts. Die leben auf der Straße und ist eigentlich für mich ja symbolhaft für das, was gerade in den USA passiert. Ne? Dieser sehr, sehr harte Gegensatz zwischen obszönreich und auf der anderen Seite einmal komplett nach unten durchgereicht. Wir haben Ähnliches vorher in der Bay Area in San Francisco gesehen, wo du eine Situation hast mittlerweile, dass Menschen, die 130.000, 140.000 Dollar Jahreseinkommen haben, die leben am Rande der Armutsgrenze. Wenn du 130.000 Dollar verdienst in San Francisco, dann sagt die Stadt, das ist einer, um den müssen wir uns ein bisschen kümmern, müssen wir ein bisschen aufpassen, nicht, dass der durchfällt. Das Interessante daran oder das Tragische daran ist, dass es nicht nur schlimm ist für den, der in dieser Situation ist, sondern es macht auch was mit den anderen. Es macht auch was mit denen, die 250.000 und 300.000 Dollar verdienen, weil jeder weiß, der Moment, in dem du der Nächste sein könntest, ist genau so weit weg. Das weiß jeder. Und deswegen kämpfen sie noch immer ein bisschen härter und ein bisschen mehr. Und wenn es eben nicht mehr funktioniert, dann bist du genau da.
Das Großartige an diesem Bild, und deswegen habe ich es auch ausgesucht, ist, dass man das daran nicht sieht. Du gibst in allen Bildern, das ist im Übrigen bei allen, die auch gleich noch kommen, ich finde, du gibst in allen den Bildern, wo du die Menschen fotografierst, lässt du ihnen die Würde und du führst sie nicht vor. Fällt es dir schwer, solche Leute anzusprechen? Weil mir fällt das wahnsinnig schwer. Ich bin mal eine halbe Stunde in New York hinter einem Obdachlosen hergegangen und bis ich mich getraut habe, den anzusprechen. Und der sagte, ja klar, gerne.
Genau. Also tatsächlich ist es so, also man muss den Leuten, wie jedem Menschen, auch einem Milliardär, musst du genauso mit Respekt begegnen, wie ihm auch. Also es ist keine Frage von Einkommen, sondern es gibt einfach schlicht und ergreifend auch sowas wie Persönlichkeitsrechte. Ja? Ich habe da manchmal auch selber mit zu kämpfen und ich empfinde es teilweise als sehr übergriffig, wenn Leute dann einfach hingehen und fotografieren dich einfach so kurz und klein. Nicht jetzt hier, ja? Wenn ich jetzt hier bin und sie machen Fotos, das ist völlig in Ordnung. Aber in Situationen, in denen es auch teilweise so entsetzlich unpassend ist. Ich habe mal einen Veteranen für eine dieser Reportagen interviewt, direkt vom Weißen Haus. Und dieser junge Mann war völlig traumatisiert. Das war so ein klassischer Redneck, wie sie dort genannt werden. Ja, so ein Südstaaten-Farmer-Junge, der dann irgendwann sich plötzlich im Irak wiederfand und dort schlimme Dinge erlebt hat, Leute erschossen hat und mit all diesen Dingen nicht zurechtgekommen ist. Und der eine sehr harte Anklage geführt hat in diesem Interview vor dem Weißen Haus. Und irgendwann ging dann so weiter rein in dieses Gespräch und irgendwann brach es aus ihm heraus und er fing an zu weinen. Und das war ein sehr harter Moment und wir haben alles vergessen rund um uns herum, bis ich dann plötzlich völlig rausgerissen wurde und er auch, weil neben mir jemand mit so einer 200mm Tüte stand und die ganze Zeit duck, 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 die ganze Zeit.
Fürchterlich.
Und ich drehte mich um und merkte, der fotografiert mich. Und dann habe ich es abbrechen müssen und sagte zu ihm, was zur Hölle machst du da? Stellte sich raus, war ein deutscher Student, der mich erkannt hatte und der diese Fotos machte. Und der mir dann, das war alles noch okay, ich habe gesagt, bitte lass es, wir haben hier gerade ein sehr intimes Gespräch, wir können gerne danach beim Foto machen und so weiter. Nichts, machte einfach weiter und fotografierte die ganze Zeit. Und erklärte mir dann, weil er irgendwie 2 Semester Jura hinter sich hatte, sehr klugscheißernd, dass er weiß, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens bin und mir das gefälligst gefallen zu lassen. Und da bin ich kurz steil gegangen, weil ich ihm erklärt habe, dass auch ein Fernsehfuzzi wie ich tatsächlich Persönlichkeitsrechte hat. Und die verliere ich auch nicht. Und ganz abgesehen davon ist es schlechte Kinderstube und unhöflich, sowas zu machen. Ja, das ist das, was ich als übergriffig empfinde. Deswegen muss man die Leute fragen. Aber umgekehrt ist es häufig so, Menschen, die auf der Straße leben, die werden ja nicht mehr gesehen.
Genau.
Mit dem redet auch keiner, diese Geschichte interessiert auch keinen. Und wenn du dem das Gefühl gibst, dass du jetzt verstanden hast, was sein Thema ist, dann erlebst du häufig, dass Leute sich sehr öffnen. Und natürlich musst du ihm dann auch ein bisschen Geld zustecken. Dass ich finde, das ist auch immer so eine Grundsatzdiskussion. Ne? Die reine Lehre in der Reportagefotografie, du hast Leute bezahlt. Ich sage mal, Alter, was ist hier bezahlt? Ich gebe dir ein bisschen Geld, damit er irgendwie sein nächstes Brötchen kaufen kann. Halt den Rand, gib mir nicht auf den Keks damit. Ja? Da werde ich wirklich gallig, weil ich immer denke, boah, jetzt kann ich sagen, jetzt habe ich die maximale Distanz gehalten, habe ihm kein Geld gegeben und deswegen ist dieses Foto dann mehr wert? Nein, ist es nicht. Der hat ein ganz anderes Thema, als ein Foto machen zu lassen. Und insofern ist das interessant. Und was auch interessant ist, auch wenn du ganz gefährliche Gegenden reingehst, es gibt einen Trick. Du musst das eigentlich machen, wie Gerd Schröder es immer gemacht hat. Kennst du den alten Gerd Schröder-Trick? Gerd Schröder hat immer, um Nähe vorzutäuschen, Folgendes gemacht. Er sieht jemanden, er sieht jetzt dich und er weiß, boah, den Christian, den habe ich schon mal gesehen. Aber er weiß nicht mehr, wer du bist. Er hat keine Ahnung, wie du heißt. Aber er muss jetzt so tun, als hätte er voll drauf, wer du wirklich bist. Und er geht also auf dich zu und er packt dich am Unterarm, er fasst dich an, was schon mal Nähe andeutet und sagt, sag mal, sag's mir nochmal, wie du heißt. Sag mir nochmal deinen Namen. Und du sagst Christian, er sagt, ja, weiß ich doch, deinen Nachnamen meine ich. Wenn du den Nachnamen sagst, sag, weiß ich doch, den Vornamen. Ja. Die Nummer ist eine Sensation. Ja? Die geht immer und bei allen und bei jedem. Ja? Und das ist dort ähnlich, wenn du auf Leute offen zugehst und du stellst eine Art Körperkontakt, ja, du bist freundlich, dann ist natürlich die Schwelle, ja, die du brauchst, um dir einfach unvermittelt eine reinzuhauen, ist unglaublich hoch. Und ich habe diese Erfahrung ganz, ganz häufig gemacht. Also man muss nur aufpassen, ob Leute auf Droge sind. Das ist natürlich gefährlich, das weißt du nicht so genau. Aber dann sind sie nicht mehr wirklich richtig berechenbar. Aber eigentlich kommt man immer gut aus solchen Situationen raus. Das ist ganz interessant. Das ist eine Frage, wie du auf die Leute zugehst.
Absolut.
Deswegen gehe ich auch mal alleine. Ne? Ich gehe mir erstmal raus, bevor wir drehen. Wir waren in so einer schwierigen Gegend. Ich gehe dann, sage dann, bleib mal sitzen hier im Auto. Ich gehe alleine raus mit der Kamera. Und das ist natürlich so ein bisschen wie in Die Hard, ja? Bruce Willis, ja, die legendäre, ja, Szene in der Bronx. Ja? Ja, ja. Du gehst raus und sagst, okay, weißer Typ hier, was will der hier? Und dann sagst du, deutsches Fernsehen. Und dann steht der Typ vor dir und sagt gerade, du, ich komme gerade aus dem Knast, ich bin nach 47 Jahren entlassen worden, kein Witz. Und sagt dann zu mir, hör mal, du hier, das ist das Geilste, was ich hier erlebt habe. So, heute, ja, ja. Nur für dich bin ich heute da.
Schwarz-Weiß-Fotografie, also schwarz und weiß, größere Gegensätze gibt es ja gar nicht mehr. Amerika ist ja mittlerweile dank der Politik dort auch das Land der absoluten Gegensätze mittlerweile geworden. Total. Deswegen habe ich jetzt das nächste Bild ausgesucht.
Ich bin gespannt. Oh ja. Ja. Das ist Arizona.
Was ich so faszinierend finde, ist, du gehst ja immer ganz dicht ran an die Menschen. Deswegen habe ich mir schon gedacht, du schießt die nicht ab mit einem 200er, 300er, sonst was. Und du, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man...
In seinem Schlafzimmer übrigens, ne?
Und dann auch noch in seinem Schlafzimmer mit einer Knarre auf dem Bett.
Ja.
Warum macht er das für dich?
Nee, er hat es nicht für mich gemacht. Ich war nur dabei. Und er sagte, du, pass auf, ich bring dich jetzt mal an die Grenze zu Mexiko. Dieser Mann, der hier so martialisch wirkt, das ist ja das, wofür ich immer so werbe. Und ich bin froh, dass du dieses Foto zeigst. Weil dieses Foto sendet sich aus, guck mal, so ein wütender, alter, weißer Mann.
Ne? Ja, genau.
Genau, das war der aber gar nicht.
Überhaupt nicht.
Das war ein total netter Typ. Und sein Sohn ist übrigens ein Computerspieleentwickler, der, wie heißt das, World of Warcraft?
Ja.
Das hat er mitentwickelt, sein Sohn. Ja. Der sitzt auf einer Farm, der hat 10.000 Rinder. Und die Farm ist so groß, dass wir sind den ganzen Tag über seine Farm gefahren und haben keine einzige Kuh gesehen. Das war die Situation. Und er sitzt da mit seiner Frau und hat ein echtes Problem mit Drogenschmuggel. Sinaloa-Kartell aus Mexiko. Und hat mich mitgenommen an die Grenze zu Mexiko. Und dafür hat er sich die Knarre in seinem Schlafzimmer geholt, die er immer überall hat, weil er, der ist fast 80 Jahre alt, mittlerweile häufiger die Situation hatte, dass er morgens mit seiner Frau auf die Veranda tritt und dann guckt er in irgendwelche in Gesichter von Typen, die komplett kamoufliert sind, ja, mit Tarnanzug und so weiter. Jeder hat einen Rucksack mit ungefähr 14 Kilo Drogen auf dem Rücken und die marschieren da durch. Das sind Leute, Drogenschmuggler, die machen das für 1.500 Dollar und marschieren da Tag und Nacht, bringen die Drogen aus Mexiko rein nach Arizona. Und das ist nicht schön, wenn du zum Frühstück erstmal in die Knarre von so einem Drogenschmuggler guckst. Und deswegen hat er selber auch eine. Und er hat mich da mitgenommen an diese Grenze zu Mexiko und hat mir mal erzählt, was das Leben dort ist. Das ist ein Demokrat. Der hat Hillary Clinton gewählt. Man würde immer Trump vermuten. Und das ist das, was ich sozusagen diesen Verfremdungseffekt nenne. Und was mir so Spaß macht, das Leuten auch zu erklären, zu sagen, guck mal, die Dinge sind ganz selten so, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Und es lohnt immer ein zweiter Blick. Und abends haben wir bei ihm Steak gegessen. Das war der erste Moment, wo ich den Kuchen zum Gesicht bekomme, also Teile.
Und deswegen reden wir ja auch darüber, dass gerade die Bilderflut heutzutage, die es gibt, man kann sich der ja quasi gar nicht erwehren. Und eine gewisse Medienkompetenz wäre da ja hilfreich. Hast du das Gefühl, dass, ich mach mal ein Bild weiter,
ja.
Hast du das Gefühl, dass es überhaupt irgendwo eine Möglichkeit gibt, Medienkompetenz heute zu erlernen? Weil das ist ja das, was wir hier gerade eigentlich machen, dass wir zeigen, dass die vorgefasste Meinung dieses Bildes eigentlich gar nicht stimmt.
Ich glaube, man lernt das nur, indem man, das ist gut, dass du das gepickt hast, eines meiner Lieblingsfotos. Ja, brandgefährlich, das war wirklich gefährlich. Das ist ein Vorort von Philadelphia. Das war wirklich übel da. Und da steigst du auch tatsächlich besser nicht aus.
Ja,
ja, das ist wirklich gefährlich. Das ist ein Vorort von Philadelphia, wo es wirklich drunter und drüber geht. Das ist aus einem fahrenden Auto rausgemacht. Bin ich uns total stolz drauf. Habe ich mit einer Leica M gemacht. Du weißt ja, die fokussiert ja dich selber.
Ja, ja.
Ich habe aus dem fahrenden Auto heraus ein scharfes Foto hingekriegt. Ich bin bis heute stolz drauf.
Und wenn jemand schon mal eine Leica M in der Hand hat und mal scharf wird,
also so schnell.
Ich lade alle von ihm, von euch ein, geh drüber an Leica-Stand und frag die mal. Die freuen sich dann nachher, dann haben sie genug zu tun. Aber Schnittbild einstellen ist wirklich nicht
einfach.
Und ich habe ehrlich gesagt kapituliert davor, weil ich kann es nicht. Und ich habe große Hochachtung vor. Aber nochmal ganz kurz zu der
Medienkompetenz.
Wo hast du das Gefühl, kann man heute genau das, was du gerade erzählt hast.
Ach, weißt du,
kann man das,
ja, weißt du, Christian, das Ding
sehen,
ist,
lernen?
Ja, pass auf. Also, okay. Jetzt kommen wir an so einen ganz entscheidenden, wichtigen Punkt.
Ja.
Also, man kann sozusagen beklagen und sagen, da draußen sind diese ganzen Fake News unterwegs. Also gibt es Leute, die biegen sich so ihre Wahrheit so zurecht, übrigens von allen Seiten. Also es wird von allen Seiten irgendwie weggelassen, was nicht so hilfreich ist. Und das andere befördert, von dem man möchte, dass es befördert wird. Ich kann allerdings die Klage darüber, die geht mir manchmal ein bisschen auf den Keks. Und ich sage dir auch warum. Ich finde, das ist so eine intellektuelle Faulheit, die wir uns zum Teil leisten. Und ich habe mit meinem Sohn darüber gesprochen und auch genau dieses Wort benutzt. Er sagte zu mir, Papa, diese intellektuelle Faulheit, die nervt. Die nervt unvorstellbar. Ich meine, wir leben in einer Welt, in der jeder, jederzeit unvorstellbaren Zugang zu Informationen hat. Vergleich das mal mit unserer Kindheit allein. Und dann geh noch mal weiter zurück, unsere Eltern. Welche Möglichkeiten hatten die, an Informationen zu kommen? Allein die Tatsache auch der Gleichzeitigkeit ist ja total interessant. Das hat die Welt verändert. Ich habe neulich mit Norbert Lammert, dem ehemaligen Bundestagspräsidenten, länger darüber gesprochen. Der sagte, diese Gleichzeitigkeit von Informationen, das heißt, wenn wir jetzt hier etwas hochladen, eine wichtige Nachricht rausgeben, dann ist die gleichzeitig überall. Das ist neu. Niemand muss losreiten und die Message von Christian erstmal in die Prärie transportieren. Ja? Keine Postkutsche, kein armes Pferd zu Tode reiten, das geht gleichzeitig. Das ist ein Riesenunterschied. Das beschleunigt Dinge auf eine irre Art und Weise, das stresst uns auch alle. Aber es ist gleichzeitig auch irgendwie gut, weil wir können uns gleichzeitig mit Menschen aus der ganzen Welt sozusagen darüber austauschen. Und was wir halt nicht machen dürfen, meiner Meinung nach, ist so, ja, uns diese intellektuelle Faulheit zu leisten und zu sagen, ich habe da drei Überschriften gelesen bei Facebook oder bei Twitter und jetzt weiß ich Bescheid. Ich denke, Alter, ja, dann lies halt mal mehr als 140, 280, keine Ahnung, wie viele Zeichen, sondern bemühe dich doch mal einfach mal ein langes Stück in der Zeit, in der Süddeutschen, in der Welt, wo auch immer,
Abendblatt.
Ist es doch einfach mal zu Ende. Ja. Abendblatt, so. Tut mir übrigens wahnsinnig leid, ne? Sie sind alle Abendblattleser hier. Ja. Was ist jetzt los? Begeisterung, weil du Abendblatt gesagt hast, oder?
Nur.
Nee, ja. Tut mir wahnsinnig leid, dass Sie hier alle gerade aufstehen mussten. Das war ein bisschen unglücklich alles gerade. Egal. Ich komme vom Thema. Bis dann. Nächste Frage.
Ich habe das Bild ausgesucht. Du warst bei den ersten Porträts sehr nah dran. Hier gehst du wieder zurück. Also du hast eine Dramaturgie, inszenierst, reagierst und inszenierst. Das ist ja das Schöne.
Inszenieren tue ich nicht. Versuche wirklich, das zu dokumentieren, was da ist.
Also du inszenierst überhaupt nicht. Du sagst, nee, setz dich mal so hin, sondern du wartest, bis da was passiert, was
ergibt
und reagierst dann.
Ja, es ist sogar so häufig so, wenn ich merke, okay, im Gespräch, wenn der jetzt zu einem ganz bestimmten Punkt kommt, es gibt Fotos, ich weiß nicht, ob du die da hast, aber ich wollte mal ein Bildband machen mit dem Thema Pain, Schmerz.
Ja.
Das ist das, was du in den Gesichtern, in amerikanischen Gesichtern mittlerweile sehen kannst. Das ist so krass. der Schmerz irgendwie über das, was mit diesem Land passiert, die ganze Drogenthematik, das war auch immer in den Südstaaten, wo war das? Das war, glaube ich, auch, war das Texas? Das war Houston, ja, das ist Houston. Die hat er gemalt, ja, die hat gemalt.
Und vor allen Dingen gucken die eigentlich auch fast nie in die Kamera.
Nee, entweder, genau, wenn du die Leute darum bittest, natürlich dann schon, aber das ist ja die Idee von Reportagefotografie. Das ist eine völlig andere Nummer. Deswegen musst du schnell sein, deswegen entstehen dann auch sehr, sehr viele Bilder. Und es geht wirklich genau um den Moment, den er nicht oder sie nicht kontrollieren kann. Um genau den Moment geht's.
Und für den Fotografen ja im Bruchteil einer Sekunde das Wesentliche eines Augenblickes einzufangen.
Genau.
Und das finde ich, wenn man an Bilder anguckt, wo Menschen drauf sind, die einen angucken, da guckt man sofort auf die Augen. Müssen Sie mal gucken, bei allen Fotos funktioniert das gut. Und wenn man Fotos hat, wo die Leute eigentlich angucken, dann wandert das Auge und fängt an, sich Geschichten selber zu suchen. Warum hast du das jetzt so fotografiert? Warum ist sie nicht mehr? Warum bist du nicht näher rangegangen? Wäre ja auch ein Gesicht für ein Porträt gewesen.
Das stimmt, ja, habe ich auch bestimmt, aber ich wollte diese Szene einfach zeigen. Ne? Die saß an so einem Fluss in Houston, Texas, an einem Sonntagmorgen und hat dort gemalt. Das ist so ein bisschen diese klassische amerikanische Mittelschicht, die es noch gibt.
Ne? Absolut.
Wo die Welt eigentlich noch in Ordnung ist. Zumindest versucht man den Anschein zu erwecken, nicht wahr? Und du spürst aber schon, das erodiert alles. Ja? Die glauben selber nicht mehr wirklich daran, dass alles in Ordnung ist. Auch länger mit der gesprochen, das war sehr interessant. Oh ja, das ist auch Texas. Das war ein... Das war ein... Auch da, total interessant. Da gibt es noch viel, viel mehr davon. Das war ein, hier will man sagen, ein Würstchenstand, Frittenbude, ja, im Ruhrgebiet, ja, klassische Pommesbude. Und der Besitzer hatte draußen annonciert, hatte große Plakate da hängen, jeder, der reinkommt und seinen Colt, seine Waffe offen trägt, kriegt 10% Rabatt. Ja. Und jetzt, pass auf, die Geschichte hat eine echte Pointe. Wir gehen da rein, wir wollten natürlich wissen, wer ist der Typ, der auf diese Idee kommt, wer macht diese Art von Promotion. Und plötzlich stand ich, wir wurden immer wieder weitergeleitet und sagte, ja, geh nach da, triffst du ihn gleich. Und am Ende stand ich vor einem Mann, aber es war halt nicht der Mann, den ich vermutet hatte. Er war nicht groß und breit und weiß, sondern er war klein und schwarz. Es war ein Schwarzer. Der ein glühender Trump-Wähler war, der der Meinung war, dass dieses Land vor die Hunde geht, dass es so nicht weitergeht, dass die Einwanderungspolitik daneben ist, dass die Sozialpolitik daneben ist und dass Amerika endlich wieder den Amerikanern gehören muss. Ein schwarzer Texaner. Und auch das wieder, ne, so dieser Verfremdungseffekt, eben zu zeigen, pass auf, es ist selten so, wie es auf den ersten Blick aussieht.
Wieder komplett gegen die Klischees.
Ja, ja, total. War das? Das war auch da, ne? Das war auch da, ja. Alles seine Freunde, ja, die kamen da, genau, die tragen alle Waffen. Das war auch da, die kamen da an und haben sich dann so unterhalten. Wir waren natürlich dann sofort die böse Fake News Presse und so weiter. Also da ging es richtig zur Sache. Ich habe selten so einen Hass erlebt wie dort. Und das war 2016 war das schon. Da hat man gespürt, was da los ist. Ich weiß noch, da war einer von denen, der sagte, im Weißen Haus, da war Obama noch da, da sitzt ein Mann, er hat den Namen nicht ausgesprochen, bewusst nicht. Nichts passiert dort zufällig. Er saß dann und sagt, da ist ein Mann, der hasst Amerika.
Das kann man sich hier gar nicht vorstellen, sowas.
Ja, es kommt davon, wohin du fährst. Ich habe solche Leute im Ruhrgebiet auch getroffen, die hassten Angela Merkel auf eine Art und Weise, wie ich mir niemals vorstellen könnte, jemanden zu hassen. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Das ist auch der Job. Das ist die Aufgabe, zu verhindern, dass genau das bei uns auch passiert. Und wir haben es, glaube ich, noch ganz gut im Griff, aber wir werden über die Frage auch der Verteilung, über soziale Gerechtigkeit, werden wir noch ganz andere Debatten führen müssen, als wir es im Moment tun. Das ist meine tiefe Überzeugung. Da kommt so ein System gerade an Grenzen.
Aber auch hier ist ja natürlich wieder gegen die Klischees. Wenn da jetzt eine Runde von sechs Weißen gesessen hätte, würde ja jeder sagen, er hätte Spoko.
Ja, ja.
Und deswegen, du hast das ja so fotografiert, deswegen habe ich das auch ausgesucht. Da ist ja, da denkt man ja, okay, gut, die steht da vielleicht vor dem Würstchen, schon was da los.
Ja.
Und dass es eben nicht so offensichtlich ist.
Ja.
Und dass man sich da reindenken muss und sich das angucken muss, mal abgesehen davon, dass es hervorragend ins Bild gesetzt ist. Das machen wir weiter, sonst kommen wir.
Einfach so entstanden. Hier, das ist der Typ. Das ist der, hat polnische Wurzeln.
Ja.
Jetzt ist der, der sagte, dieser Mann hasst Amerika, der den Namen Obama nicht aussprechen wollte. Der hatte einen unvorstellbaren Hass in sich und sagte, ich habe ihn dann gefragt, ich habe zu ihm gesagt, Deutschland, dann kommt immer so ein müdes Lächeln, ne? Nach dem Motto, boah, ihr mit eurer Einwanderungspolitik und so, bei euch läuft ja alles völlig aus dem Ruder.
Ja.
Dann sagte ich zu ihm, warst du mal da? Nee. Sag ich, wo kommst du denn her? Wo sind denn deine Wurzeln? Ja, Polen. Sag ich, warst du mal in Polen? Auf gar keinen Fall. Da würden sie jemanden mit mich sofort überfallen und ausrauben. So. Das waren so die Klischees, mit denen dieser Mann durch die Welt lief. Dann sagte ich ihm, komm, fahr mal nach Polen. Ich gebe dir mal eine Telefonnummer, ruf mich an. Wir treffen uns in Polen. Keine Chance. Also dieses Nicht-Wissen-Wollen, was links und rechts ist, ist schwierig. Und manchmal hat man das Gefühl, und das ist eigentlich bitter, es ist auch deswegen dieses Nicht-Wissen-Wollen, was links und rechts ist, weil du sonst möglicherweise mit deinen eigenen liebgewonnenen Vorurteilen aufräumen müsstest. Ja? Könntest du in Konflikte geraten, so wie ich manchmal auch, wenn ich so Dinge lese, die so sehr verkürzt sind oder so, da denke ich manchmal, ja, klar, verstehe ich, dass man das so schreibt, weil zu viel Recherche hätte diese schöne, einseitige Geschichte leider kaputt gemacht.
Beim Gestalten des Bildes, beim Reagieren, das sieht für mich aus, wie der ist, genau das, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Das ist genau das, was ich in dem Bild gesehen habe. Das
ist kein böser Mensch, ne?
Nein,
sehr anständiger Amerikaner.
Und jetzt kommt noch eine, ich liebe ja Bilder, wo verschiedene Ebenen drin sind.
Ja.
Und je mehr man gelesen hat, je mehr man weiß, desto mehr sieht man ja auch in Bildern, wenn jemand anfängt, da eventuell Zitate einzubringen. Das geht ja auch mit der Bildsprache, deswegen heißt das ja auch Bildsprache. Dieses Bild hat für mich noch eine andere Ebene und der sieht für mich nicht ganz alleine aus. Der sieht einsam schon fast aus in seinem Hass.
Also das ist Texas, ne? Du siehst da hinten diese Ölpumpe, diese alte, ne?
Das ist
halt so richtiges texanisches Ölland, ja? Wo die Familie Bush auch groß und reich geworden ist und so weiter. Ja, das ist genau das.
Also weites Land.
Weites Land, auch schönes Land. Man ist immer, also Amerika, das ist so einfach sozusagen mit dem Finger auf Amerika zu zeigen. Amerika ist beides, finde ich immer. Amerika ist in vielen Punkten mittlerweile sehr abstoßend.
Ja.
Das sagen sie übrigens auch selber. Und Amerika ist gleichermaßen aber auch faszinierend. Und ich habe mich mal mit Jürgen Trittin länger darüber unterhalten. Er hat einen tollen Text geschrieben, darüber empfehle ich sehr. Frankfurter Rundschau, die schimpfen zweimal über mich, aber trotzdem empfehle ich immer die Frankfurter Rundschau an dem Punkt. Der hat auch einen tollen Text veröffentlicht über die Frage, was Amerika ist und hat festgehalten, dass Amerika immer beides war. Die Ideale der Aufklärung, also große, große Ideale, ganz pathetisch und dann auf der anderen Seite unfassbar blutig, gemetzelt. Das, was du am 6. Januar da auch beim Sturm aufs Kapitol gesehen hast. Man, die waren zu allem bereit, zu allem. Und das konnte man auch sehen. Und diese Leute tatsächlich machen mir dann im Zweifel auch mehr Angst als ein Obdachloser in einem Park, weit mehr Angst.
Heißt ja nicht ohne Grund God and Guns.
Ja, ja, genau, genau. Oh ja.
Aber es gibt ja natürlich auch noch andere Gefühle.
Ja.
Trailer Park,
ja.
Richtig?
Trailer Park, ja. Dieses, oh, da muss ich wirklich aufpassen, damit ich nicht anfange zu heulen. Das ist ein ganz trauriges Foto. Da gibt es, du siehst diesen Mann, erkennbar übergewichtig, macht keinen Sport, sitzt einfach den ganzen Tag zu Hause rum. Der ist in den 90er Jahren, Mitte 90er Jahre, der war der Kranführer in einem riesigen Stahlwerk. Das war die Zeit, in der man anfing, diese ganzen Stahlwerke abzubauen. Der hat mir dieses Stahlwerk gezeigt, diese riesige Fläche, auf der dieses Stahlwerk mal stand. Das ist irre. Da steht noch ein Schild und auf dem Schild steht Vorsicht vor herabfallenden heißen Teilen. Aber da ist sonst nichts mehr. Nichts. Also stell dir vor, diese Messehalle hier, der gesamte Komplex, alles, einfach weg. Und was ist damit passiert? Die haben das abgebaut, die haben es verkauft nach Indien oder nach China, weil dort Stahlkochen plötzlich billiger war. eine Folge der Globalisierung. Und dann hat man diesen Mann, den man vorher immer gesagt hat, pass auf, ihr seid das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft. Ihr seid die Besten. Ihr seid die, auf denen dieses Land aufgebaut wurde. Ihr seid wirklich das Beste, was diese amerikanische Arbeiterklasse zu bieten hat. Den hat man dann erklärt, okay, pass auf, ihr seid zwar das Beste gewesen, aber ab heute können die Inder das auch so und die Chinesen auch. Und als die dann reflexartig natürlich irgendwann gesagt haben, weil es bedeutet der Arbeitslosigkeit und alles, was damit zusammenhängt, in Amerika arbeitslos zu sein, heißt was anderes als hier arbeitslos zu sein. So. Als die dann sagten, okay, pass auf, dann finden wir jetzt aber Inder und Chinesen nicht mehr so richtig gut, kommt dann die andere Seite und sagt, ah, ihr seid also auch noch Rassisten. Das ist die Verbindung, das ist der Zusammenhang. Ich stelle das jetzt bewusst sehr verkürzt dar, aber das ist sozusagen die Erzählung, ja, aus der sich der Erfolg unter anderem von Trump speist. Genau diese Erzählung.
Ja.
Ja, darauf baut das auf. Und was mich so berührt hat, ist, ich habe mit seiner Tochter, die er da im Arm hält, auch in diesem Trailerpark lange drüber gesprochen. Du erlebst, das ist wirklich traurig, wie sie sich bei Menschen offensichtlich so sind. Wir brauchen Hoffnung, wir brauchen das Gefühl, dass es irgendwie weitergeht. Und deswegen ist ja auch mein tiefes Credo, speziell nachdem ich das auch gesehen habe, weißt du, Menschen leben nicht nur von Geld. Geld ist alles gut und schön und bis zu einem bestimmten Punkt muss man das auch haben. Und der Unterschied zwischen 0 Dollar und einer 1 Million Dollar ist gigantisch. Aber irgendwann löst sich das auf. Irgendwann ist das egal. Du lebst kein anderes Leben, ob du 1 Million zur Verfügung hast oder 10 Millionen zur Verfügung. Und schon gar nicht lebst du ein anderes Leben, ob du 50 Millionen hast oder 500 Millionen hast. Es ist egal. Es ändert an deiner Art zu leben in Wahrheit nichts. Du kannst zweimal am Tag warm essen und dein Hintern in den Auto
reinsetzen. Ja.
Ah, okay.
Alles gut.
Und viel mehr geht eigentlich nicht.
Ja.
Aber wenn dieses Materielle, das Existenzielle geklärt ist, dann ist die Frage, was noch?
Genau.
Und die Frage haben diese Leute seit 20 Jahren im Kopf, was noch? Was wird aus mir? Wer braucht mich noch? Das gute Gefühl, gebraucht zu werden, wertvoll zu sein für die Gesellschaft, das hat er nicht. Und du siehst in diesem Foto, mich berührt das deswegen, weil er so, ist ein einfacher Mann und er liebt seine Tochter und er, es ist so, weißt du, es hat so was Tapsiges, so was Ungelenkes, wie er sie so umarmt. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht die souveräne Umarmung eines souveränen Vaters mit einer Tochter,
genau.
Sondern das Selbstwertgefühl dieses armen Kerls ist so zerstört worden, dass er selbst das eigentlich nicht mehr richtig sich traut. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob ich mich gut ausdrücke, aber das ist das Gefühl, das mir durch den Kopf geht, wenn ich dieses Foto sehe.
Also man merkt...
Und die Frage auch, weißt du, also welche Inspiration kann dieser Vater für seine Tochter sein? Sein Sohn ist komplett abgerutscht, den habe ich ja, der ist ganz harte Fotos. Sein Sohn ist völlig in dieser ganzen Fentanyl, Oxycontin, Drogenhölle versunken. Er ist unglaublich bitter. Ist ein junger Mann gewesen von 20 Jahren, ganz harten, wirklich harten, frustrierten Gesichtsausdruck. Und sie war sehr weich. Die Tochter war, es war ein süßes Mädchen, die irgendwie sagte, sie würde gerne Krankenschwester werden wollen und so oder Ärztin. Und du sitzt da und denkst, okay, Scheiße. Und wo ist die Tür raus aus dieser Hölle, rein in die nächste Universität? Wo? Das ist der Punkt. Wo sind wir da? Oh ja, oh Gott, ja. Das war auch Ohio. Das war Ohio, dieser kleine Junge. Die ganze Sequenz dazu ist unvorstellbar. Die Mutter auch völlig im Drogennebel versunken. Die Großmutter, die ich getroffen habe, bei der lebt er, auch im Drogennebel versunken. Die mir die ganze Zeit sagte, ungefragt, Markus, weißt du, ich nehme gar keine Drogen, ich kiffe nur. Und zwar von morgens bis abends, die kiffte wie geisteskrank. Aber sie war der festen Überzeugung, ich nehme keine Drogen, weil meine Tochter ist schon im Drogensumpf versunken. Und dazwischen dieser kleine Junge, es war brutal, es war wirklich brutal. Da war noch ein kleineres Kind auch, das ist eines der härtesten Fotos überhaupt. Auch da ne, die Frage, was wird das so ein Kind? Man würde ihn mal gerne mitnehmen und ihm irgendwie eine Chance geben. Du weißt ja, der Kleine, aus dem, das Bittere ist, weißt du, ob da ein möglicher kommender Kernphysiker steht? Weißt du das? Welches Potenzial hat er? Vielleicht hat er ein Riesenpotenzial. Und wer ist da und gibt ihm die Chance, einmal das zu machen, was er wirklich kann? Wer?
Niemand.
Ja, vielleicht doch. Vielleicht muss man sich als Gesellschaft kümmern und nicht einfach weggucken.
Ich fange nochmal von der fotografischen Seite an. Entschuldigung, dass ich immer wieder zurückrudere, aber wir sind ja hier so ein bisschen mit den Fotos noch zugange. Ich mag diesen sensiblen Umgang mit. Ich habe so das Gefühl, je härter das Metier, desto sensibler gehst du daran. Es ist ja nicht so right in your face Fotografie, könnte man ja auch machen, Stoppschildfotografie, so ich weiß auf das alles hin und es ist alles schlimm und es ist alles fürchterlich. Sondern du hast ein Talent, diese ganz fürchterlichen Szenarien so in Szene zu setzen, beziehungsweise so darauf zu reagieren, dass das Auge auch wieder anfängt und zu wandern und eigentlich mehr in dein Gefühlsleben noch mitgenommen wird, als bei aller anderen Art, bei jeder anderen Art der Fotografie. Ist dir das wichtig, dass man das mitfühlt als Betrachter?
Ja, ich finde es schon. Es ist irgendwie wichtig, jetzt nicht den technisch perfekten Schuss zu machen sozusagen, sondern es ist schon wichtig, irgendwie zu verstehen, wie der Kontext ist. Also der Kontext ist mir enorm wichtig. Dieser Blick dieses Kleinen, ja, der dann so, weißt du, der ist ja, das ist ein Kind. Ne? Ich habe selber Kinder und ich weiß, wie Kinder sind. Kinder sind erstmal unheimlich neugierige, offene Wesen. Ja? Kinder sind Schwämme und der guckt ja da so neugierig aus dieser Garage heraus. Und wir haben uns auch mit ihm unterhalten und mit ihm gespielt so ein bisschen. Und der fuhr da so rum und versuchte so sein kleines Leben in diesem ganzen Drogenchaos da irgendwie trotzdem zu leben. Und da ist ja auch eine andere Botschaft. Ne? Das ist ja auch sozusagen die Botschaft, egal wie schlimm es ist, es kann immer noch gut werden. Also es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, um es mal so zu sagen. Ja? Das kann alles noch kommen. Und insofern muss man da irgendwie, wie soll ich sagen, offenpolig bleiben. Auch wir so als Gesellschaft, das ist eigentlich die Botschaft dahinter.
Sehr genau, kontra, schneller, höher, weiter, bunter, lauter.
Du kannst den einfach abschreiben oder du kannst sagen, beschäftigen wir uns ernsthaft damit. Ich habe solche Fotos auch in England gemacht. Auch in diesen Ecken, wo es ja ähnlich gelaufen ist. Ja, die Deindustrialisierung Englands im Nordosten speziell, das ist ja wirklich brutal. Und jetzt sind wir ja gerade als Gesellschaft hier auch an so einem Punkt. Deutschland hat ja immer noch einen Wertschöpfungsanteil an Industrie von ungefähr 25%. Das ist viel. Ja, ein großer Teil unseres Wohlstands fußt auf klassischer industrieller Wertschöpfung. Das ist in England ganz anders. Margaret Thatcher ist das Stichwort. Das ist in den USA ganz anders. Bill Clinton und Epigone sind das Stichwort. Das heißt, wenn wir nicht aufpassen und nicht dafür sorgen, dass uns dieser industrielle Kern auch nicht abhanden kommt, dann sehe ich da keine guten Zeiten. Oh ja, Arizona. Mhm. Weißt du übrigens, was die Geschichte hinter diesem... Diese Geschichte hat... Dieses Foto hat noch mal eine Ebene, die erzähle ich gleich noch ganz schnell zum Schluss. Erzähl, entschuldige, Mr. Wood.
Nein. Ich warne euch mal vor, es sind jetzt zwei Fotos, die zusammengehören. Ich habe erstmal mit dem Foto angefangen.
Was ist das zweite?
Ich zeige kurz das zweite.
Oh ja.
Und gehe nochmal zurück zum ersten.
Genau.
Das ist derselbe Mann.
So, genau.
Es ist derselbe Mann.
Ja.
Ein Fotograf, derselbe Mann.
Ja.
Völlig andere Baustelle.
Ja.
Deine Bühne.
Okay, also. Dieser Typ, die Geschichte dieses Mannes ist tatsächlich eine hochinteressante Geschichte und auch interessant, sie hier in Hamburg zu erzählen, weil er am Ende führt eine direkte Linie von diesem Mann, von diesem dreckigen, wirklich zugeschissenen Wohnwagen, in dem der saß, und das meine ich genau so wortwörtlich, so war das, zu einem sehr berühmten Hamburger Nachrichtenmagazin. Von diesem Mann ist die Geschichte. Der lebt dort an der Grenze Mexiko, Arizona, und bekämpft, hat er sich zur Aufgabe gemacht, das Sinaloa-Kartell zu bekämpfen. Der hat überall Videofallen aufgestellt, du kommst in seinen Wohnwagen rein, erst beschimpft er dich, dann beschimpft er Angela Merkel, dann geißelt er unsere elende liberale Einwanderungspolitik, ja, aus seiner Perspektive ist das alles so, und sagt, ihr habt alles nicht mehr im Griff und ihr werdet überrannt und euer Land und eure Kultur, die Identität und so weiter. So, das Übliche, könnte man sagen. Lebt dort in einem Wohnwagen und jagt Drogendealer. Ja. Und das macht er mit einer unvorstellbaren Vehemenz. Das ist sein ganzes Leben. Dem hat er sich komplett verschrieben. Deswegen diese Waffe, der Wahnsinn im Blick. Das ist ein sehr interessanter Typ, der war mal Bauarbeiter in Südkalifornien und hat dann dort alles verloren und sagt im ersten Moment, das hat alles damit zu tun, dass uns irgendwelche Mexikaner die Jobs wegnehmen und so weiter und diese scheiß Politik und diese scheiß Washington und diese bösen Eliten. So. Zeig mir mal das andere Foto. Dieses Foto ist entstanden in einem irren Moment. Das ist entstanden, als ich zu ihm sagte, sag mal, dein Hass auf diese Drogentypen, deine ganze Wut, woher kommt das wirklich her? Und dann fing das schon wieder an und wollte schon wieder und eure Einwirkung, das, was ich gerade alles zum Besten gegeben habe, dann habe ich ihn unterbrochen und habe zu ihm gesagt, hat es damit zu tun, dass du selber an Drogen fast zugrunde gegangen bist? Und er guckt mich so an und sagt, ja. Das war die wahre Geschichte. Und da fing er dann fast an zu weinen und das ist genau dieses Foto. Und deswegen hast du so recht, also diese triumphalistische Geste vorne hat nichts mehr mit diesem ganz schwachen, halb kaputten Mann zu tun, den du da erlebst. Das war innerhalb von 2 Stunden, das war ein langes Interview und der hat mich da was sehr beeindruckt, wie heißt er nochmal, Tim Foley, glaube ich. Und jetzt kommt die Geschichte dahinter, wir machen einen Schnitt sozusagen gedanklich. Das ist wirklich spannend. Anderthalb Jahre später, ich liege zu Hause in Südtirol im Bett und bin sehr krank. Ich hatte irgendwie so eine Lungenentzündung mir eingefangen, war irgendwie völlig überarbeitet, wurde nicht aufgepasst und so und musste das Bett hüten, hatte Fieber und fing dann an, sehr, sehr ausführlich den Spiegel zu lesen. Und lese ein langes Stück mit dem Titel Jägers Grenze. Geschrieben von einem gewissen Klaas Relotius. Und er beschreibt dort Begegnung mit einem Mann, ihm hier, der unfassbare Dinge macht und der zu diesen Bürgerwehren gehört und so weiter, die im Süden von Amerika so eine Miliz, also eine Bürgermiliz, die Drogenschmuggler bekämpfen. Und beschreibt, dass man an diesen Typen kaum rankommt und buhu, buhu. Er hat also ewig lange recherchiert und 1000 Quellen und verschlungene Pfade und so weiter. Und dann sagt dieser Typ irgendwann im O-Ton, in dieser Reportage, Jägers Grenze, und weißt du, wenn es bedeutet, dass ich ein Rassist und ein Rechtsradikaler bin, weil ich aufstehe und für mein Land kämpfe, dann nenn mich einen Rechtsradikalen. Und ich lese das so und denke, das ist ja irre. Das hat er ja genauso bei mir in der Reportage auch gesagt. Genauso. Stellte sich dann später raus, um es jetzt kurz zu machen, Klaas Relotius war nie bei diesem Mann, er hat offensichtlich unsere Reportage geguckt und das dort abgeschrieben. Aber die Kollegen hatten das dann sauber aufgearbeitet, ne? Also muss man sagen, ja, ich finde, das haben die Kollegen vom Spiegel dann gut gemacht, haben das alles öffentlich gemacht, deswegen weiß ich das auch, und haben das alles auch aufgearbeitet und so muss man dann damit umgehen, wenn so ein GAU passiert und deswegen sind sie auch, glaube ich, vergleichsweise gut da rausgekommen. Das hatte das Potenzial, dass sie zum Hitler-Tagebuch vom Stern. Das war eine ähnliche Affäre. Ja. Aber das ist nicht draus geworden.
Haben sie halt, die Geschichte, wie haben sie halt anders gehört. Ja.
Dieses Foto hat viele Ebenen, ja, tatsächlich.
Ich habe jetzt kommen nochmal zwei.
Letzter Herbst, San Francisco.
Das ist das Erste. Ja. Krass. Ich gehe nochmal gleich zum Zweiten, dann gehen wir wieder zurück. Mhm.
Ja. Wahnsinn, oder? Ja.
Was ist die Geschichte hinter diesem Bild?
Das ist Tenderloin, das ist San Francisco. Das ist der Ort, wo sie uns dann wenig später auch überfallen und die Kameras geklaut haben.
Das hattest du erzählt gerade, ja.
Mittags irgendwie einfach so zur besten Mittagszeit. Und er, den haben wir mehrfach gesehen, mehrfach besucht, war ein sehr netter junger Mann. Der einfach irgendwann in, wo kam der her, ich glaube aus Kentucky, in Kalifornien gestrandet ist, weil Kalifornien vergleichsweise speziell San Francisco liberale Drogensicht hat.
Ja.
Und das ist der Grund, warum die dort alle sind. Das Krasse ist halt, ich sag mal, Nancy Pelosi kennst du, ne?
Ja.
Nancy Pelosi wohnt von da, Luftlinie, keine 2 Kilometer.
Nein.
Das ist Amerika. Also das ist sozusagen mittendrin. Es wäre so, als hättest du diese Szene direkt an der Hamburger Außengrenze. So ist es. So musst du es vorstellen.
Welches Bild hast du zuerst gemacht? Das oder das nächste?
Nee, das.
Das. Also du arbeitest dich quasi rein.
Ja, ja. Immer sehr vorsichtig. Wieder sehr vorsichtig. Und dann haben wir gesprochen. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht und während des Gesprächs ist dieses Foto entstanden. Und ich meine, das ist halt das, was Fotos können. Ne? In einem Video rauscht das so vorbei.
Ja.
Aber wenn du einmal wirklich eine Idee davon kriegen willst, was der Schmerz dieses Mannes ist, dann ist es dieses Mal.
Das erinnert mich immer so ein bisschen an den kleinen Prinzen, wo man sich mit dem Fuchs vertraut macht,
ja, ja.
Deine Art zu arbeiten, dass ja. man wirklich behutsam auf die Menschen ja. zugeht und ja. dass die einen dann auch als Fotografen näher an sich ranlassen. Und das ist ja eine wirklich eine fast schwer auszuhaltende Nähe.
Ja.
Aber das spricht ja für dich als großen Fotografen,
ja,
weil das ist wirklich ganz kompliziert, das als Fotograf ja, zuzulassen. Das ist nicht so einfach mal eben mit der Kamera. Die meisten verstecken sich ja hinter der Kamera.
Ja.
Du hattest ja vorhin erzählt, kurz im Vorgespräch mit der Leica, dass eigentlich die Kamera gar nicht so wichtig ist. Es ist das Gespräch, das wichtig ist.
Genau. Ja, man kommt ins Gespräch und man vergisst ja sozusagen die Kamera. Natürlich muss man immer trotzdem sich darüber im Klaren sein, so ein Foto zu publizieren, das öffentlich zu machen, das ist nicht ganz einfach, ne? Das ist nicht trivial. Also man muss schon überlegen, in welchem Zustand war er gerade. Er war da sehr klar, er hat sehr klar geredet, aber natürlich ist er drogenabhängig. Natürlich gibt es viele Momente in seinem Leben, in denen du lieber nicht mit ihm sprichst und auch keine Fotos machst. Aber er hat das zugelassen, wir haben uns zweimal gesehen und hat uns auch die Einverständniserklärung erteilt, um diese Fotos zu veröffentlichen und so weiter. Also das ist von der juristischen Seite alles gut und trotzdem bleibt immer die Frage, die ethisch-moralische Frage, sollte man das zeigen, muss man das zeigen? Und ich bin der Auffassung, man muss bestimmte Dinge zeigen. Das Thema gab es ja auch jetzt wieder in der Ukraine, ganz anderes Thema, aber Butscha zum Beispiel, was davon musst du wirklich zeigen? Es gibt Dinge, die man zeigen muss, das ist so. Und ja, ich glaube auch da, wenn es um dieses Foto erzählt die gesamte soziale Frage, wie es in Amerika gerade geht. So, wo sind wir da gerade? Charlottesville. Das war Charlottesville, kurz nachdem es da zur Sache gegangen war. Das war Wahnsinn. Das war auch da wieder, ne? Charlottesville ist ja weltweit in die Schlagzeilen geraten, unter anderem, weil bei dem Protestmarsch einer von der rechten Seite einfach jemanden über den Haufen gefahren hat, umgebracht.
Auto einfach
rein. So. Und dort habe ich auch einen ganz, ganz harten Anführer amerikanischer Nazis getroffen. Da gab es ein ewiges Hin und Her. So ein junger Mann, sehr sympathisch, sehr eloquent, den müsstest du sofort einen Gebrauchtwagen abkaufen. Ganz netter Typ. Schlauer Typ, wirklich smart, gute Argumente, du hörst dem zu und denkst, ey, genauso ist es. Aber nichts davon ist wirklich so, sondern er baut sich seine Welt, wie er sie gerade braucht. Aber für seine Zielgruppe, für seine Anhänger hat er gute Argumente. Und das trieft vor Hass auf Menschen, das trieft vor Fremdenfeindlichkeit, das trieft vor Hass auf diesen Staat und so weiter. Interessanterweise triffst du dann in Charlottesville ganz viele solcher Leute. Die haben alle, die hantieren ständig mit Waffen rum. Alle haben das Gefühl, dass sie ständig bedroht werden. Jeder hat das Gefühl, dass jetzt gleich irgendwie was Schlimmes um die Ecke kommt. Jeder hat das Gefühl, gleich muss er sich gegen den Leibhaftigen zur Wehr setzen. Das ist völlig verrückt. Gleichzeitig ist Charlottesville aber eigentlich, das habe ich erst dort verstanden, eine total liberale amerikanische Stadt. Mit einem ganz sozusagen breiten linksliberalen Spektrum, Universitätsstadt und so weiter, also viele Studenten und so weiter. Also du hast dort alles auf engstem Raum. Aber wenn man sagt Charlottesville, ne, dann zucken die Leute direkt zusammen und sagen, oh Gott, nichts als Nazis, bloß nicht hin. Doch, Ja, Charlottesville ist ein sehr interessanter Ort, würde ich jederzeit wieder hinfahren. Ja, das ist auch San Francisco. Das war auch am frühen Sonntagmorgen. Ich weiß immer ganz genau, welche Uhrzeit, welcher Wochentag. Ich weiß das Datum nicht, aber ich weiß den Tag, wie es sich angefühlt hat, die Uhrzeit. Das war am frühen Morgen, war da ganz alleine auf dieser Straße da. Er ist auch einer, der dort in diesen Zelten lebt. Ne? Das ist in Sichtweite zum Instagram-Facebook-Tower. Das ist in Sichtweite zu den anderen großen Tech-Companies, die es da so gibt. Die sind alle da. Ja, die können da direkt drauf gucken. Und die interessante Debatte, die es in den USA gibt, das ist eine sehr interessante Frage, wollen die wirklich das System ändern? Oder tut man eigentlich vieles, um dieses System immer weiter zu erhalten und zu füttern? Die gehen dann rein, irgendwelche Tech-Milliardäre mit sehr viel Geld, mit Spenden und so weiter, Charity an jeder Ecke, wir müssen diesen Leuten helfen. Aber es gibt in Amerika mittlerweile eine sehr spannende Debatte darüber, was Hilfe wirklich ist und ob das sozusagen nicht nur eigentlich so eine verlogene, pseudo-altruistische Attitüde ist, die da so kommt und sagt, pass auf, ich streichle dir jetzt einmal beim Kopf, hier hast du nochmal 10 Dollar, wird alles gut, wir haben dich im Blick. So, läuft. Nichts läuft. Vielleicht die Nase, aber sonst läuft da gar nichts. Es ist, und da gibt es eine interessante Debatte, weil man diese gesellschaftlichen Fragen dort jetzt diskutieren muss und hier auch.
Wobei, ehrlich gesagt, ich bin neulich vom Hauptbahnhof losgefahren und vor mir ist ein Obdachloser vorbei gehinkt. Ich kriege den nicht mehr aus dem Kopf raus. Das ist hier bei uns zu Hause. Das ist gleich vor mir. Ich bin dann zu einem Bahnpolizisten gegangen und habe gesagt, kann man da nicht was tun, kann man da nicht ein RTW holen, weil das ging wirklich, ich erspare euch das jetzt wirklich, weil das, ich kriege hier gerade wieder Gänsehaut, das war, also ich fühlte mich so dermaßen hilflos und der Bahnpolizist sagte zu mir, nein, da kann man nicht solange der noch da in der Gegend rumläuft. Und ich glaube, wenn wir da nicht anfangen, dringlichst was zu ändern, dann kriegen wir auch solche Zustände hier. Und dieses institutionalisieren und einfach mal wieder selber zu gucken und nicht nur einfach nur einen Euro hinzulegen, sondern den Menschen ins Gesicht zu gucken. Und das ist der Grund, warum ich das Bild ausgesucht habe.
Das stimmt.
Dass du den Menschen wirklich ins Gesicht und ins Herz guckst.
Ja, aber ich kann das nur abbilden, weißt du. Ich kann das nur sozusagen zurückbringen und darauf hinweisen. Ich kann es nur berichten. Aber dann, da könnten wir jetzt wirklich ganz tief eintauchen. Weißt du, auch er, der will kein Mitleid. Der will mein Mitleid
nicht.
Sondern der möchte irgendwie eine faire Chance. Und natürlich ist auch die Frage, wie er da reingekommen ist. Ja, darüber kann man lange sprechen. Da merkst du halt, wie kaputt diese amerikanische Gesellschaft ist. Die erzählen dir alle die gleiche Geschichte. Also einfach alle. Die Geschichte ist immer, ich komme aus einem schwierigen Elternhaus, keine ordentliche Ausbildung. Bildung ist immer wieder der Schlüssel zu absolut allem. Und dann ist es so ein langsamer sozialer Abstand. Und irgendwann endest du in dieser Seitenstraße in San Francisco. Und die kriegen dieses Problem nicht mehr in den Griff. Das ist eigentlich nicht mehr zu beherrschen. Also das hat ein solches Ausmaß angenommen, das kriegst du nicht mehr in den Griff.
Wir sind ja immer 2, 3, 4, 5 Jahre vor Amerika. Was würdest du
oder dahinter, ne?
Manchmal dahinter.
Ja.
Was würdest du aus deiner Erfahrung, ja manchmal, also meistens kommen die ganzen Sachen
hier. Ja, schon verstanden.
Und was aus deiner Erfahrung mit Amerika, und du fährst ja überall auf, bist in der ganzen Welt unterwegs und kannst das sehr gut vergleichen. Was meinst du, was wir hier dagegen tun können? Gibt es da überhaupt irgendwas?
Ja, es ist absolut. Guck mal. Ich habe vorhin über Kinder kurz gesprochen. Ne? Der Schlüssel, davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt, der Schlüssel sind die Kinder. An einem Erwachsenen wie ihn nochmal wirklich auf die richtige Spur zu bringen, dass das ein erfülltes, gutes Leben wird, das wird schwer. Das gleiche Thema hast du hier auch in vielen Fällen. Aber bei den Kindern musst du wirklich ansetzen. Das ist der entscheidende Punkt. Und die Frage, ob es uns gelingt, Kindern eine wirklich gute Ausbildung zu ermöglichen, auch dafür zu sorgen, dass Kinder, die neu in dieses Land kommen, in der Grundschule starten und diese Sprache so sprechen, dass sie wirklich diesem Unterricht folgen können, ja, und nicht aus einer falschen, komischen Toleranz heraus zu sagen, nee, das ist dann kulturelle Aneignung oder Anmaßung, das geht nicht. Also ich bin selber irgendwann mal in den 90ern in dieses Land gekommen und ich weiß noch, mein dringlichster Wunsch war, möglichst nicht aufzufallen. man tut diesen Kindern keinen Gefallen, wenn man sie sozusagen die ganze Zeit dort lässt, wo sie sind, kulturell. Das heißt nicht, dass du deswegen deine türkische, meine Südtiroler, italienische, was auch immer, Identität abgeben musst. Ganz im Gegenteil. Ich bin jemand, der total dafür ist, dass Menschen so zwei Pässe haben und meinetwegen auch drei Pässe haben. Das ist eine Fantasielosigkeit, die ich immer sehr beklage, wenn Politiker nicht verstehen, dass Menschen selbstverständlich gute patriotische Türken und gute patriotische Deutsche sein können. Ja? Und ich bin nebenbei auch noch ein patriotischer Südtiroler. Ja? Das kann man alles sein. Und das macht uns eigentlich in Wahrheit reicher. Ja? Das macht uns nicht zu Mangelwesen. Ja? Aber da muss man wirklich ansetzen. Und wenn uns das gelingt, dann hat man eine echte Chance. Aber wenn uns das nicht gelingt, und das habe ich in England auch gesehen, dann hast du Leute, von denen zum Beispiel Paul Collier, berühmter Soziologe in Oxford, der sagt, du, wir haben hier 18-Jährige, 19-Jährige, 20-Jährige, die sind nicht in der Lage, sich mal für 5 Stunden auf etwas zu konzentrieren. Und dann sage ich zu ihm, wie meinst du am Tag? Und er sagt, nee, in der Woche. Nein. Ja, und er sagt, diese Leute sind für die Gesellschaft verloren, das ist ja auch klar. Und werden dann weggeparkt irgendwo am Rande der Stadt. Junge Leute, gesund, die was machen könnten, die selber frustriert darüber sind, dass sie in der Lage sind. Aber denen sozusagen, die da rauszuholen, aber auch was von ihnen zu verlangen und nicht immer nur so paternalistisch Haichi, Bumbaichi, ja, über den Kopf streichen, das ist echt nicht der Weg. Und da habe ich das Gefühl, darüber müssen wir viel mehr nachdenken.
Und von meiner Seite natürlich aus, die Bilder auch zu zeigen und nicht sie einfach nur zu machen, sondern sie auch wirklich an die Wand zu hängen. Weil der Vorteil bei der Fotografie, bei der Stillfotografie ist ja, dass man sich den Bildern schlechter entziehen kann, als wenn sie in einem Film vor sich neben einfach an einem vorbeiziehen oder bei Facebook, wo man es einfach wegswipet. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, Bilder an die Wand zu hängen. Wie erkenne ich, was ist ein gutes Bild?
Frage an mich.
Frage an dich. Oh. Dann beantworte ich meine eigene Frage auch noch. Aber was ist für dich eigentlich ein gutes Bild?
Das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Also ich glaube, wir alle haben ein sehr unmittelbares Gefühl dafür, was ein gutes Bild ist. Also wir schauen drauf, berührt es dich? Hat es eine Botschaft? Verstehst du sozusagen irgendwie einen Kontext? Kapierst du, was da gerade stattfindet, dann ist es wirklich ein gutes Foto.
Du hast mir gerade den Trick verraten mit dem Arm, das mache ich jetzt auf jeden Fall auf jeder Messe, also wenn mich jemand trifft, es kommt von Markus,
vielen Dank. Sag's aber nochmal, wie du heißt.
Ja, genau.
Christian, ja, weiß ich doch, Nachnamen.
Das geht mit Bildern auch. Wenn man sich nicht darüber klar ist, ob das Bild, was man gerade gemacht hat, ein gutes Bild ist, einfach mal ausdrucken und an die Wand hängen. Je länger man das Bild erträgt, desto besser ist es. Wenn es nichts so gut ist, dann nehmen Sie es gleich wieder ab. Das ist so mein Trick, um auszuprobieren, ob die Bilder gut sind. Wir haben noch ein Porträt.
Obdachlose in New York, ja. Auch letzten Herbst fotografiert. Ja. Die kam auch aus Kentucky. Und sie hatte eine Freundin, weiß nicht, hast du die auch da? Das andere Foto? Eine junge Frau aus Polen. Das ist ein irres Bild, das ist aber ein Farbfoto, deswegen hast du es wahrscheinlich.
Genau.
Das ist eines meiner absoluten Lieblingsfotos. Die saß direkt daneben, die guckt so aus so einem Zelt raus und du denkst, was für eine bildschöne Frau. Und die hat mal als Model gearbeitet und endet jetzt auf der Straße irgendwo in New York. Und du siehst sozusagen das, was da mal war. Ja, das siehst du in diesem Gesicht, mit diesem Blick aus diesem Zelt heraus. Und jetzt sind die beiden irgendwie beste Freundinnen und versuchen irgendwie so durchs Leben zu kommen. Das ist auch. Wir leben dann halt auch mit vielen Selbstlügen. Sie hat mir erzählt, sie nimmt natürlich keine Drogen und sie arbeitet als Krankenschwester und so weiter. Das ist dann bitter, wenn dann Menschen anfangen, sich so ihre eigenen Lügen zu erzählen und sie müssen diese Lügen, glaube ich, auch glauben, weil man sonst irgendwann zugrunde geht.
Also ein gutes Bild ist nicht nur goldener Schnitt, ein gutes Bild ist nicht nur Fotoschule durchgelesen, sondern ein gutes Bild ist vor allen Dingen auch mit dem Herzen zu sehen.
Ja, unbedingt. Ja. Dieser Moment, ne, der zeigt so die Verletzlichkeit, so wie sie eigentlich ist. Wenn du mit ihr redest, ist sie immer cool, ganz kontrolliert. Die ist eine sehr kluge Frau und die ist sehr, sehr kontrolliert und hat sich immer im Griff. Aber wenn sie sich dann so wegdrehte, habe ich mal gesehen, okay, jetzt. Das war so der Moment. Man muss genau hin.
und reagieren zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, muss richtig genau hinkommen. Ja.
Und das kann man trainieren übrigens.
Das, ist fast das war Luftlinie ein paar Kilometer von da. Mhm. New Yorker Upper Class, der Pudel, der seine eigene Prothese trägt und so. Mhm. Wahnsinn. Waren aber sehr nette Leute. Ich kann nichts Schlechtes über die sagen. Wirklich sehr nette Leute. Sehr, sehr nette Leute. Mit einem großen Herzen für andere Menschen. Er war ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Und die hatten es irgendwie geschafft. Waren sehr, sehr offen. Waren nicht arrogant. Waren nicht überheblich. Und waren sich auch über den sozialen Graben, den es in ihrer eigenen Gesellschaft gibt, sehr klar. Keine Trump-Wähler, keine... gute Leute, die war auch, und das ist das Interessante, er war ein sehr kluger Mann, hat sehr, sehr gescheit die amerikanische Politik seziert. Und du merkst, und das ist eigentlich das Deprimierende daran, die Ratlosigkeit, die dann am Ende bei allen immer so übrig bleibt. Also dieses Gefühl, okay, wir haben verstanden, wo das Thema ist, aber wo ist der Notausgang?
Auch ein großartiges.
Ja, yes, irre. Die saßen da so, wie gemalt.
Wieder Gegensätze, wieder schwarz.
Ja, das ist San Francisco. Mhm. Ja, krass. Also das ist wirklich, Facebook Tower ist genau auf der anderen Seite. Guckst du genau hin. Einer der teuersten Konzerne der Welt, genau wie mir. Also guck da drauf.
Wenn man da als normaler Mensch durchläuft, ich fahre jetzt gerade in New York, da geht es mir genauso. Also ich habe das Gefühl, dass in New York mittlerweile mehr Leute auf der Straße schlafen als noch vor 2-3 Jahren.
Ist so.
Und die schlafen da wirklich. Also das ist ganz, ganz fürchterlich. Und wenn man als normaler Mensch, als Tourist oder so dahin fährt und das sieht, wie gehe ich damit um? Wie komme ich da heil wieder raus? Und ich habe immer noch die Bilder im Kopf. Wie machst du das?
Ich will da eigentlich gar nicht rauskommen im Sinne von, ich schüttel es dann so ab und dann habe ich nichts mehr damit zu tun. Sondern du verbindest dich ja mit jemandem. Ne? Und in dem Moment, wo du dich irgendwie verbindest, ist es dann wichtig, finde ich, dann meinen Job zu machen. Mein Job ist dann, das zu beschreiben und das zu erzählen und es richtig einzuordnen. Darum geht's. Das ist auch der Grund, weil ich gesehen habe, so in den letzten Jahren immer mehr, habe ja angefangen, wir waren ja am Anfang bei Grönland, ja. Das war so Naturfotografie und so weiter, das war so mein großes Thema. Mittlerweile interessiert mich für die Sozialreportage viel, viel mehr. Das ist eigentlich das, wo die Reise hingeht. Nichts ist so spannend für Menschen wie die Geschichten anderer Menschen. Es ist völlig egal, ob sie bekannt sind oder unbekannt sind, ist völlig egal.
Das sehe ich super. Ja, das ist übrigens unsere nächste Schnittmenge. Das sehe ich absolut genauso und fühle das auch so.
Ja.
Und ich denke, das hat auch so ein bisschen was mit dem Alter zu tun, dass man sich dann auch auf jemand anders einlassen kann, wenn man selber weiß, wer man eigentlich ist. Weil wenn du selber noch nicht weißt, wenn du selber, wir haben ja hier ganz viele Fotografen, die Insta machen, die TikTok machen und so weiter, die ja auch erstmal gucken, wo wollen wir überhaupt hin?
Aber ich finde so also wenn ich mir so junge Leute, die junge Generation heute angucke, ich finde die ja wahnsinnig interessant.
Ja, absolut.
Also es gibt sozusagen die sozialen Verwerfungen, aber das ist die Frage an uns, wo haben die da nicht aufgepasst? Ja, die mit den 5-6 Stunden Konzentrationsschwäche hatten wir gerade. Ja. Das ist aber eigentlich in Wahrheit unser Thema. Aber das, was da jetzt nachkommt, das finde ich sehr, sehr interessant. Also der Blick auf die Welt, die Tatsache, sich auch verbunden zu fühlen in so einer globalen Gemeinschaft, das ist ja der Weg, wo es hingehen muss. Und da sind die besser aufgestellt als wir. Und ob die immer so genau wissen, wer sie sind, weiß ich gar nicht so genau. Manchmal gehen sie mit Tisch auf den Sack, weil sie arrogant sind. Ja. Aber manchmal liebe ich sie halt so wenig, ja, weil sie unglaublich klug und reflektiert sind. Ja. Ich habe neulich mit meinem Sohn darüber gesprochen. Wir waren südlich von London unterwegs. Und es gab die Situation, dass wir auf einen Bahnsteig mussten und ich wollte versuchen, den Zug nach London zu kriegen. Und hetzte da so rein und er stand da plötzlich draußen, das Ding ging zu und es stellte sich raus, ist gar nicht der Zug. Ich hatte also plötzlich wieder ganz viel Zeit, stand aber auf der anderen Seite. Und dann hat der Mann, der dafür zuständig ist, diese Absperrungen auf und zu machen, sieht das, macht das Ding auf und lässt ihn rein, obwohl er gar kein Ticket hat.
Ja.
Eigentlich in Deutschland undenkbar. Und mein Sohn guckt mich an und sagt, Papa, hast du verstanden, was da eigentlich gerade passiert ist? Und ich sagte, ja, der war so nett und hat dich da reingelassen. Er meinte, aber hast du verstanden, was da wirklich passiert ist? Dann sagt er, jetzt erzähl mal. Dann meint er, dieser Mann hat jetzt eine Regel gebrochen. Er darf das nicht. Ja. Der hat seinen Job riskiert. Ja. In England kann der sofort gefeuert werden. Einfach so. Dafür. Und er sagte, dieser Mann hat jetzt für eine gute Sache die Regel gebrochen. Ja. Er sagte, okay. Und meinte, und Menschen, die im richtigen Moment für eine gute Sache die Regel brechen, sind das Juwel einer jeden Gesellschaft. Das fand ich sensationell. Das ist gut. Ging dann noch weiter. Wir waren dann irgendwann, haben uns in Hamburg hier gesehen, Wochen später. Und ich sagte zu ihm, sag mal, dieser Gedanke, der hat mich total fasziniert. Wie kamst du denn darauf? Und er so, ja, das ist doch logisch. Ich sag, ja, irgendwie schon. Und dann guckt er mich so an und sagt, Papa, du verstehst schon, dass es auch umgekehrt so sein kann. Ich sagte, okay, erklär. Er meinte, guck mal, der Mann, der jeden Montagmorgen um 8 Uhr bei dir den Müll abholt, egal, ob es regnet, ob es schneit, ob es kalt ist, ob es eklig ist, ob es stinkt, ob es Spaß macht oder nicht, der also unter gar keinen Umständen die Regel bricht, ist auch ein Juwel unserer Gesellschaft. Das fand ich auch sehr dazu. Also diese beiden, ja?
Ja.
Und deswegen habe ich irgendwie so eine gute Meinung von diesen jungen Leuten, die sehr interessant.
Da gehört dann ja auch eine gewisse Sozialkompetenz dazu.
Ja, die sind schlau.
Wir kommen langsam zu den letzten Bildern.
Knast.
Nicht alt, Knast, aber nicht alt, oder?
Nee, letzte Reportage war es. Letzter Herbst. Das war in Atlanta, glaube ich, noch. Ich meine in Atlanta, da waren wir kurz davor, in so ein Viertel reinzugehen, wo die alle sagen, geht auf gar keinen Fall rein. Und da waren wir drin unterwegs, das war hart. Das war richtig, richtig hart. Das war richtig. Ist in dem Film auch zu sehen.
Habe ich mir gedacht, du bist ja extrem dicht dran. Mhm. Vom Fotografischen her, wir wollen ja keinen Tech-Talk machen, aber eine fotografische Frage. 35er oder 24er?
Das hier 24, hundertprozentig.
Ja. Also das klassische Reportageobjektive
24-90. 24-90.
Und 24-90, genau. Dann deckt man damit das hervorragend.
Genau.
Und beim 24.
Ich mache aber lieber Festbrennweite, ich persönlich.
Ja, ich auch.
Aber man beschränkt sich damit natürlich, wenn es schnell gehen muss.
Also, wenn man mit dem 24er ist ja ein Weitwinkel fotografiert, muss man ja sehr nah ran. Je weitwinkliger ein Weitwinkel ist, desto näher muss man ran als Protagonist. Mhm. Und ich habe auch bei deinen ganzen Bildern jetzt, die wir hier gesehen haben, immer so gesehen, dass gerade je näher du rangegangen bist, desto schlimmer war eigentlich der Hintergrund der Geschichte.
Ja.
Deswegen habe ich das Bild ausgesucht. Und auch da guckt der Abgebildete ja nicht verzweifelt, sondern eher nachdenklich, verträumt und offen.
Ja, das ist ein junger Schwarzer, der dort auf der Ecke lebt und der, glaube ich, sogar bei uns im Tross kurzzeitig mit dabei war. Wir haben dann ein Interview auch mit ihm gemacht, der dir sehr genau erklären kann, wie so seine Zukunftsperspektive ist. Und deswegen ist auch dieser Blick so, wie er ist. Ja, das ist ja total interessant. Wir haben ja ganz am Beginn unseres Gesprächs darüber gesprochen, dass es in jeder Situation auch immer eine Würde gibt. Wirklich in jeder.
Ja.
Ja, und die gilt es auch zu beachten. Und da siehst du das. Ja, da siehst du, dass da jemand ist, der hat einen Stolz, ja, der hat einen Plan. Die Frage ist, kriegt er die Chance, den so umzusetzen? Ja, das ist so das Thema. Und eigentlich ist es eine Unsicherheit, die da drin ist, die dann aber durch Trotz überspielt wird. Ja, und diesen Trotz spürst du dann.
Also es geht sehr viel um Gefühl und deswegen auch die Bilder ausgesucht. Weil wenn man dich im Fernsehen sieht, dann ist das immer sehr eloquent und das ist ja genau das Gegenteil
von dieser
heilen, super tollen Fernsehwelt und Schwarz-Weiß und Down to Earth. Ich komme nochmal zurück auf das erste. Entschuldigung, du hast mir erzählt, du musst einen Flieger kriegen. Deswegen, ich versuche wirklich
in der Zeit zu fahren. Ich fahre nur mit dem Fahrrad, weißt du doch.
Ach so.
Sonst regt sich gleich wieder jemand auf. Ich fahre nur Fahrrad.
Selbstverständlich. Natürlich.
Fahrrad.
Also, Entschuldigung, das war auch anders abgesprochen. Also,
ich trinke nur zuckerfrei.
Du musst das Fahrrad kriegen.
Absolut. Deswegen ich habe ein lila angestrichenes Lastenfahrrad.
Ich habe mich kaum getraut, das zu fragen, aber vielen Dank.
Verständlich. Klar.
Ich komme nochmal zurück zu dem Anfangsbild. Hast du als Fotograf jemals das Gefühl gehabt, dass du die Bilder, die du von den Menschen, die du aufnimmst, zu den Menschen mal zurückbringen willst oder darfst oder kannst? Hast du halt,
in Form hast du eines Buches?
In Form eines Bildes, eines Buches, einer Ausstellung?
Also wir werden ganz, ganz oft, ja, wenn die Fotos dann laufen, in Logos und so weiter, gibt es immer tausende Anrufe und E-Mails und so weiter, wo es die Fotos gibt. Ich habe bis jetzt immer damit gezögert. Ich sag dir warum. Ich will nicht sozusagen, weil dafür ist mir Fotografie zu wichtig. Ich will nicht diese schnelle Nummer machen, schnell ein Buch und dann verdienen Leute Geld damit und so weiter. Ja, so diese ganze schnelle Kiste. Sondern was ich liebe ist, und es gibt unglaublich gute Reportagefotografen, die das par excellence machen, ist wirklich nicht nur in die Breite, sondern auch wirklich in die Tiefe zu fotografieren. Ja? Also lange da zu sein, immer wieder da zu sein, immer wieder auch an denselben Orten zu sein. Deswegen zeige ich auch auf großen Leinwänden Bilder aus der Arktis und aus Grönland, weil da habe ich das. Da sehe ich den ein und denselben Jäger im Sommer und ich kann dir zeigen, wie der im Winter aussieht. Ja? Das meine ich mit in die Tiefe fotografieren. Ich weiß, wie der zu Hause ist, ich weiß, wie der draußen am Robbenloch ist, ich weiß, wie der mit seinen Hunden ist, ich weiß, wie der mit seinen Kindern ist. Ich habe das alles festgehalten. Das heißt, das kann ich in die Tiefe belegen und dokumentieren. Bei Amerika habe ich das Gefühl, ich brauche noch ein bisschen. Und irgendwann, ich sage dir Bescheid, ich rufe dich an.
Lieber Markus, ich glaube, wir haben wirklich also ganz, ganz tiefe und sensible Einblicke gekriegt. Und dein Seelenleben, Gott sei Dank, freue ich mich sehr drüber. Das war alles gar nicht abgesprochen. Markus hat mir die Möglichkeit gegeben, die Bilder auszudrücken und er wusste überhaupt nicht, worüber wir hier eigentlich reden wollen. Nee. Deswegen dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist ein Stück weit Vertrauen.
Sehr gerne.
Und das habe ich jetzt von Steve Jobs gelernt. Einen haben wir noch. Eine letzte Frage. Du hattest erwähnt, du hast gestern ja in der Leishalle...
Das ist der Columbo-Moment jetzt.
Jetzt kommt der Werbeblock. Du hast ja in der Leishalle gestern eine Multimedia-Show, beziehungsweise deine Bilder
gezeigt. Das hätte ich gerne, ja. Okay, machen
wir weiter. Der ist von uns, der gehört dazu. Der ist auf der guten Seite.
Ich sag's aber vor Zeugen, weißt du? Ist das irgendjemand behaupten kann, oh, gibt's gar nicht, haben wir verloren. dieses Archiv, oh, der Server wieder.
Wo kann man deine tollen Bilder als nächstes sehen?
Ich glaube in Lübeck. Im Februar sind wir in Lübeck. Ja, gab irgendwie die Bitte, das dort zu zeigen. Und das machen wir dort. Ja, das war aber schon gestern. Ich bin so da schwebend da so raus. Das Schöne ist immer, du bist in so einer Halle. Leishalle ist jetzt eine wunderschöne Halle. Aber es gibt auch weniger schöne Mehrzweckhallen, sage ich mal, in Deutschland. Ja. Und das Irre ist, egal wie hässlich die Bude ist, ja, es geht das Licht runter. Es fängt der Wind an zu heulen, es heult irgendwann der erste Hund und nach 20 Sekunden bist du ganz weit weg. Das ist das, was Fotografie kann.
Also im nächsten Jahr in Lübeck.
Genau.
Und wenn wir Glück haben, ja, vielleicht im nächsten Jahr auf der Fotopia wieder hier bei uns auf der Bühne. Ich lade dich hier vor ein paar Zeugen ein, wiederzukommen. Ja. Ich würde mich sehr drüber freuen. Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Einen herzlichen Applaus! Christian Kopfes und Markus Lanz, bleibt noch kurz bei mir mit auf der Bühne. Bleiben Sie bitte kurz sitzen.